Es ist 7 Minuten nach 12:30, der S2 mit 9 Grad wohl an diesem stürmisch schönen Sommer, Frühsommertag. Genießen Sie die Sonne und Wärme, wo Sie es noch können. Und wir genießen jetzt gleich eine Sendung Musik für einen Gast. Und dieser Gast ist heute Christoph Wackernagel. Christoph Wackernagel arbeitet als Schauspieler und Schriftsteller. Seine umfangreiche Traumtrilogie Es stellte er im vergangenen Jahr an den Frankfurter Buchmesse vor. Mit dem Schreiben hat Christoph Wackernagel im Gefängnis begonnen. Dort ist er 1977 für 10 Jahre inhaftiert gewesen, weil er RAF-Mitglied gewesen ist und sich eine Schießerei mit den Polizisten geliefert hat. Das Buch hat er in Mali zu Ende gebracht, wo er seit 9 Jahren lebt. Wegen der aktuell prekären politischen Situation dort, es herrscht Bürgerkrieg, ist er vor kurzem nach München gekommen. Über seine Geschichte, Widersprüche und Träume erzählt Christoph Wackernagel nun als Gast bei Angelika Schett.
Christoph Wackernagel, mir ist aufgefallen, dass Sie keine Uhr tragen. Haben Sie sie vergessen oder haben Sie ein besonderes Verhältnis zur Zeit, die von der Uhr gestört würde?
Ich mag eigentlich grundsätzlich nichts, auch keine Ringe, keine Brille. Also erstmal stört mich nicht. Zweitens gibt es überall ganz viele Uhren. Und drittens möchte ich mich nicht auch noch durch die Uhr unter Zeitdruck setzen. Es ist sowieso dauernd, vor allem hier in Europa, so ein permanenter Zeitdruck. Der würde verstärkt, wenn ich dauernd noch auf die Uhr gucke.
Also das mögen Sie nicht?
Mag ich nicht, nee. Ich will schon jetzt so leben, wie es ist und das Leben genießen und nur soweit es unbedingt notwendig ist, auf die Uhr gucken mit dem Termin mit Ihnen. 5 Minuten vor der Zeit ist die wahre Pünktlichkeit, habe ich gelernt von Heiner Müller. Da bin ich dann aber schon, da fange ich schon um 12 Uhr an zu gucken, dass es auch klappt.
Kann ich aber verstehen, bei solchen Verabredungen bin ich da auch immer sehr sorgfältig. Interessant ist übrigens etwas, in Basel ist der Name Wackernagel an sich bekannt und mit dem haben Sie auch was zu tun.
Eins an sich bekannt, mein Urgroßvater Rudolf Wackernagel ist der Gründer des Schweizer Staatsarchivs in Basel und nicht nur der Gründer, sondern auch der Erbauer, der hat auch die Architektur gemacht. Es gibt eine Rudolf-Wackernagel-Straße in Basel. Nein, wir sind der künstlerische, also mein Vater, auch mein Großvater, der war Kunsthistoriker in Münster, der war, glaube ich, der Erste, der nach Deutschland ausgewandert ist. Also wir sind sozusagen der künstlerische Zweig einer alteingesessenen Basler Gelehrtenfamilie.
Und Sie haben den Schweizer Pass?
Natürlich habe ich, bin Schweizer. Ja gut, ich habe auch einen deutschen Pass, aber ich bin ganz normaler Schweizer.
Aber Sie könnten auch Schweizerdeutsch sein.
Spitzeli, aber in Basel würden mich die Leute auslachen. Ich habe auch mal ein Jahr in Basel gelebt.
Sie leben eigentlich in Mali, aber jetzt nicht, weil die Umstände es schwer machen, dort zu leben.
Ja, ich lebe hauptsächlich in Mali oder lebte hauptsächlich in Mali. Ich kann es jetzt im Moment nicht genau sagen, wie es weitergeht, weil ich dort sehr guten Anschluss gefunden habe, weil ich mich dort sehr wohl gefühlt habe. Habe aber auch bisher immer schon in Deutschland gearbeitet. Ich bin Schauspieler, hauptsächlich fürs Fernsehen. Und da finde ich in Mali keine Jobs. Und ich wollte auch nie von Deutschland weg. Also ich bin da wirklich nur hängen geblieben, weil es mir da so gut gefallen hat. Und habe dann gedacht, mein Gott, Mittler zwischen diesen beiden Kulturen zu sein, ist auch ein guter Job. Vor allem als, was mein Zweitberuf ist, Schriftsteller. Da habe ich was zu sagen, da habe ich hier was zu sagen und da habe ich dort was zu sagen. Weil die haben auch sehr teilweise illusionäre Vorstellungen von den Verhältnissen hier.
Ja, darauf kommen wir auch noch. Aber gucken wir doch mal zu Ihren Anfängen. Geboren sind Sie in Ulm.
Ja.
Und dann?
Vater war Intendant in Ulm und ist leider sehr früh gestorben. Deswegen, meine Mutter war damals noch Schauspielerin und sie musste dann mit ihren beiden Kindern, ich habe noch eine ältere Schwester, sich einen anständigen Beruf suchen. Und der war dann hier in München beim Bayerischen Rundfunk, beim Fernsehen. Und so bin ich eigentlich praktisch ab 7 praktisch in München aufgewachsen, hier zur Schule gegangen als Maximilians-Gymnasium, kam dann aber in die heiße Zeit der End-68er. Und ich bin kein 68er, ich bin eigentlich schon Kind der 68er oder ja Nachfolger. Die Studenten haben uns das vorgemacht, wie man die neue Welt zu sehen hat. Und ja, habe eigentlich so meine Jugend hier in München erlebt.
Und Sie haben das Gymnasium geschmissen?
Ich habe das dann geschmissen, weil das damals in der Aufbruchszeit der neuen Welt, die kurz bevorstand und mit der wir gerade anfingen, solche spießigen Geschichten nicht notwendig waren. Und ich habe auch meine Filmkarriere, die ich sehr früh angefangen habe, die auch hier in München angefangen hat, auch hingeschmissen und bin dann in einer Druckerei als Hilfsarbeiter angefangen.
Stopp, Sie galoppieren mir davon. Also zuerst mal so ein Gymnasium hinzuhauen, ist ja noch kühn.
Also das kommt darauf an, was für ein Lebensziel man hat. Wenn man natürlich Professor werden will oder irgendwie sowas, muss man schon Abitur haben. Aber wenn man, ja, es klingt so blöd, Künstler oder also einen freien Beruf macht, dann kommt es darauf an, was man drauf hat. Und lernen, ich will jetzt nicht irgendwie vor allem das Max-Gymnasium schlecht machen, aber lernen kann man schon mehr vom Leben selber. Und man kann sich auch selber, ich habe mir meine Lehrer immer gesucht.
Gut, jetzt muss man aber auch sagen, Sie wurden noch in der Schule gecastet.
Ja,
für einen Film.
Für den Film Tätowierung, ja. Das war allerdings das Max-Gymnasium. Das habe ich dem Max-Gymnasium zu verdanken. Das war ein damals später sehr berühmter Film Tätowierung. Wirklich aus der Zeit des sogenannten neuen deutschen Films. Und da gab es eine Schauspielerin, die damals sehr, sehr berühmt war und sehr, sehr schön war. Helga Anders, auch schon 20 Jahre tot. Und da kam dann der Schulsprecher in die Klasse und sagte, wer will mit Helga Anders ins Bett gehen? Und das wollten natürlich alle 15-jährigen Bengels. Und dann habe ich mich auch gemeldet, obwohl ich aus einer Schauspielerfamilie komme und eigentlich nie Schauspieler werden wollte. Das muss ich gleich dazu sagen, leider. Aber das musste man natürlich machen. Ja, und dann habe ich die bekommen, diese Rolle.
Genau. Und da gibt es noch eine kleine Episode mit einer Schauspielerin, heute eine ältere Dame, die Rosemarie Fendel.
Fendel, die meine Mutter spielte.
Im Film, ja.
Und im Film spielte, ja, ach, mehrmals übrigens. Ja, heute noch habe ich Kontakt mit ihr und sie hilft mir immer noch. Und dann kam eben dieser Moment, weswegen ich den Film überhaupt machte, nämlich die Liebesszene mit Helga Anders. Und dann war es aber leider dann doch irgendwie so, dass ich völlig erstarrte und es ganz, ganz furchtbar war. Und ich wusste überhaupt nicht, was ich meinte. Da musste ich die plötzlich anfassen und so. Das war ganz furchtbar. Und der Dreh musste abgebrochen werden. Und Rosemarie Fendel bestellte mich auf ihr Hotelzimmer, stellte eine Flasche Wein vor mich hin und sagte, Christoph, du bist doch ein guter Schauspieler. Streichle mal die Weinflasche so, als ob es der Busen von Helga wäre. Ja, und das war überhaupt kein Problem. Ich bin da ganz zärtlich, ganz langsam mit den Fingerspitzen über diese Weinflasche gefahren. Und sie sagte, na also geht doch, holte Helga. Die zog sich ihren Pulli aus. Ich machte das Gleiche mit Helgas Busen. Und es ist eine wunderschöne, ganz zarte, wunderbare Liebesszene geworden.
Und für diesen Film gab es auch einen Preis?
4 Bundesfilmpreise.
Also das war ja eigentlich schon mal ziemlich viel für einen 15-Jährigen.
Ja, aber das hat mich damals alles nicht so wahnsinnig. Es war schon toll und das habe ich auch genossen und da in Berlin am Filmfest spielen, da Premiere und 2000 Leute klatschen, alles toll. Aber diese Filmwelt hat mich eigentlich von Anfang an angekotzt, ich muss es sagen. Dieses Verlogene und dieses Getue und diese Wichtigtuerei und das noch auf dem Hintergrund der sogenannten 68er Zeiten, wo man das sowieso alles ablehnte, war vielleicht ein bisschen snobistisch, aber habe ich eigentlich alles nicht toll gefunden, habe ich gleich, nee, ich will kein Schauspieler werden und I'm only in it for the money. Mhm. Ich habe es weitergemacht und ich bin Gott froh, es ist das Einzige, was ich kann und heute das Einzige, was ich zu verkaufen habe und was ich Gott sei Dank von der Pike auf so gut gelernt habe, dass ich es heute noch ausüben kann.
Christoph Wackernagel, da sind wir jetzt auch wieder fast bei Ihren beiden Welten, in denen Sie sich bewegen, Mali und Deutschland zum Geld verdienen, Mali zum Leben. Und das hat auch was mit Ihrem ersten Musikwunsch zu tun.
Ja, Nahawa Doumbia, la grande dame de musique malienne. Kann ja nicht alle malischen Musiker vorstellen. Da ist ein unglaublicher Reichtum an Musik in Mali. Und sie ist, glaube ich, die repräsentativste für mich, weil sie nicht für den Markt spielt. Sie macht Musik, weil sie gar nicht anders kann. Das ist ihr Leben und ich könnte da noch viel mehr erzählen, aber wir können sie ja einfach hören, Nahawa Doumbia.
Christoph Wackernagel, Sie haben ziemlich begeistert, während wir jetzt der Musik zuhörten, gesagt, nur so könne man Kunst machen. Einfach nicht für den Markt.
Ja, weil es sein muss, die Frau hat auch eine ganz besondere Geschichte, die ihre Mutter ist gestorben, sie sollte eigentlich gar nicht leben. Ihr Vater hat gesagt, du darfst alles machen, nur nicht Musikerin werden. Sie ist Musikerin geworden und sie ist für mich Weltmusik. Und sie macht auch tolle Themen. Thomas Sankara zum Beispiel, der Präsident von Burkina Faso, der umgebracht wurde, weil er wirklich einer der Besten überhaupt war. Und ja.
Und Sie verehren den?
Ich verehre dich. Ich habe sie sogar zweimal persönlich kennengelernt. Und sie hat mir eine CD von sich geschenkt.
Und das war toll für Sie.
Ja, ja, da bin ich stolz wie Oskar.
Sie haben vorhin etwas gesagt, Christoph Wackernagel, nicht nur für den Markt. Und wenn wir vom Markt sprechen, kann man sagen, dass der Ihnen damals wie heute Affekte macht. Der Markt, auf dem alles Mögliche verkauft wird.
Ja, und der Markt, der das Leben kaputt macht, der Markt, für den nur noch gelebt werden muss, der Markt, der Menschen zur Ware macht, wogegen wir Ende der 60er Jahre aufgestanden sind und leider nicht geschafft haben, außer ein bisschen Bewusstsein davon zu schaffen, dieses abzuschaffen, sondern im Gegenteil noch viel mehr. Das merke ich auch im Kontrast Afrika-Europa. Die Funktionalisierung des Menschen zur Profitmaximierung ist eine Katastrophe, mit der wir, obwohl wir im Paradies leben könnten, soweit wie wir die Technik eigentlich entwickelt haben, uns gegenseitig die Köpfe einschlagen. Wieso eigentlich?
Christoph Wackernagel, wenn Sie das so sagen, gehen Sie ja davon aus, dass wir eigentlich so viele technologische Möglichkeiten haben, die den Menschen das Leben erleichtern sollten und weniger Arbeitszeit eigentlich möglich machen. Aber das Gegenteil passiert.
Ja.
Je mehr Technologie in unserem Breitengraden, desto mehr müssen wir ran.
Ja, naja, nicht nur in unserem, weil die anderen Breitengrade schauen, dass sie so schnell wie möglich nachholen können. Und es ist eine Absurdität, die ich nicht erklären kann, warum das so ist. Weil die Maschinen wurden geschaffen dafür, um uns von der, wie man sagt, entfremdeten und notwendigen Arbeit zu befreien. Und wir haben so tolle Maschinen geschaffen, dass wir sie für alle 6 Milliarden oder 7 Milliarden, die es jetzt schon sind, auf ein paar Stunden pro Tag reduzieren könnten. Und wir könnten unser ganzes Leben lang Neues lernen, entwickeln, spielen, Künste entwickeln. Und stattdessen machen wir das Gegenteil. Hauen uns die Köpfe ein und drohen mit Atomschlägen.
Das entrüstet Sie heute wie früher, als Sie jung waren. Und man muss sagen, Ihre Entrüstung ging ja so weit, dass Sie eben auch die Konsequenzen tragen mussten, indem Sie ins Gefängnis kamen.
Ja, das ist mehr oder weniger automatisch so gewesen. Und im Vergleich zu anderen, die ins Gefängnis kamen, wusste ich warum. Also ich konnte froh sein, dass ich nicht erschossen wurde bei der Verhaftung und ich hatte viel zu tun. Das war dann die Zeit, in der ich studiert habe sozusagen, gelernt habe, gelesen habe, angefangen habe, Bücher zu schreiben und angefangen habe, eben auch dieses Buch zu schreiben, was jetzt nach 30 Jahren später dann überhaupt erst rausgekommen ist, indem ich das, was ich denke, diese Utopie, von der wir gerade gesprochen haben, diese Kritik an der Gesellschaft, von der wir eben gesprochen haben, die versuche, sie zu ändern, die zum Teil durch die Anwendung von Gewalt, also durch die Anwendung der Mittel, die wir ja eigentlich bei den anderen kritisierten, selber zum Scheitern verurteilt waren, was aber nicht die Ziele denunziert, was nicht die Kritik denunziert, was nicht heißt, dass man nicht deswegen erst recht nach anderen Mitteln suchen muss, wie man diesen verrückten Wahnsinn, in dem wir hier leben, vielleicht doch noch ändern kann, bevor es zu spät ist.
Also Sie sprechen jetzt, was wir überhaupt nicht auswalzen, von Ihrer Raffzeit und in dieser Phase wurden Sie auch festgenommen?
Wurde ich festgenommen in Amsterdam, ja.
Ja, und Sie haben so schnell gesagt, ich war froh, dass ich noch lebte, als ich im Gefängnis war.
Ja, das war eine richtig üble Schießerei. Also, und die Polizisten haben auch gesagt beim Prozess, wir haben so lange geschossen, bis wir sicher waren, dass die beiden tot sind. Das kann ich verstehen, weil 2 Wochen vorher wurde einer von Ihnen von einer von den RAF-Leuten erschossen. Also ich nehme das denen nicht übel, das ist... Das ist ja ein gutes Recht. Warum sollen Sie warten, bis es Ihnen so geht? Und das war dann schon, dachte ich, mein Gott, ich lebe noch. Ja, das denke ich heute noch. Also
es war Glück.
Es war
unheimliches
Glück.
Und dann waren Sie im Gefängnis und Sie sagten das jetzt so schnell und Sie begannen ganz viel zu schreiben.
Ich begann zu schreiben. Ich habe sozusagen versucht, aus der Not eine Tugend zu machen. Wenn man schon im Gefängnis ist, ja, das macht man dann. Und ich habe zum Beispiel Walter Benjamin ist mein Top-Philosoph gelesen und endlich, sag mal, hat ja nun Zeit, das habe ich ausgenutzt. Ich habe angefangen, Geschichten zu schreiben, Analysen zu schreiben. Ich hatte dann auch eben das Bedürfnis, Ich hatte auch eine richtige Krise. Was mache ich jetzt eigentlich mit meinem Leben? Wie gehe ich jetzt damit um, dass es so ist? Und ich hatte auch das unglaubliche Bedürfnis, das klarzustellen, dass so mit dem Begriff Terror und so die Sache nicht abgetan ist, sondern dass es eine berechtigte Kritik an dieser Gesellschaft gibt und dass man sie weiter zu üben hat und dass ich sie gerne aussprechen möchte und dass es Utopien, Alternativen, eine andere Welt geben könnte und dass ich das alles ausdrücken wollte. Und da habe ich im Gefängnis angefangen und praktisch jetzt in Mali vor 3-4 Jahren überhaupt erst beendet, mir gesagt, so, ich schreibe ein Werk. Das klingt jetzt pathetisch, aber das ist es nun mal geworden, indem ich diese ganzen auch widersprüchlichen Dinge zusammenfasse, indem ich nicht sage, erstens, zweitens, drittens, so war es und so ist und irgendeine Ideologie wieder verzapfe. Ja, das habe ich gelernt. Ich glaube an keine Ideologie und jeder, der mir erzählt, wie die Welt ist, der lügt. Aber es gibt Widersprüche. Es gibt Richtiges und Falsches und manches Richtige ist gleichzeitig falsch und manches Falsche ist gleichzeitig richtig. So ist es nun mal. Und das habe ich versucht auszudrücken. Das heißt, Traumtrilogie in 3 Spalten nebeneinander, wo praktisch die gleiche Geschichte jedes Mal neu erzählt wird, nebeneinander, ausgehend von realen Träumen, die ich jahrelang aufgeschrieben habe, um dieses Widersprüchliche sich entfalten zu lassen, ohne eine Antwort zu geben. Aber um Material zu geben, dass der, der es liest, selber eine für sich findet.
Also geradezu, wenn Sie das so beschreiben, eine Art Vermächtnis. Das Buch heißt S und ist unglaublich dick.
Es sind 600 Seiten, DIN A3, wiegt 4,2 Kilo.
Also da hat man wirklich was in der Hand. Und was mir noch wichtig ist, vielleicht nochmal zu wiederholen, Sie haben das vorhin so im Furor schnell gesagt, Sie wollten die Ziele, die Sie hatten, nicht denunzieren, ja, weil der Weg dahin nicht in Ordnung, ja, war.
Ganz genau, sondern sehr richtig, danke.
Es ging Ihnen ja darum, dass man die Ziele im Auge behält.
Ja.
Und diese Ziele, da geht's ja Ihnen, wenn ich das jetzt auch richtig verstanden habe, um Menschen, die zusammenleben auf eine würdige, auf eine gute, ja, Art und die sich nicht gegenseitig zum Material machen.
Einen wichtigen Begriff, den Sie jetzt gesagt haben, das ist der Begriff der Würde. Das ist ein bisschen altmodisch, aber den habe ich jetzt kennengelernt oder wieder kennengelernt in Afrika, wo ich fand, wie würdelos die Menschen von uns behandelt werden, die dorthin kommen und angeblich Gutes tun. Ich glaube, Menschenwürde ist eine ganz elementare Sache, um überhaupt dieses Zusammenleben, das wir längst uns schaffen könnten und trotzdem nicht schaffen, zu realisieren. Akzeptanz und Menschenwürde, Achtung der Würde des anderen. Und das ist natürlich in diesem Profitmaximierungsdenken, findet das keinen Platz.
Und es regt Sie heute noch so auf wie einst?
Ja, es regt mich auf. Was soll ich machen? Die Alternative wäre Depression. Also die habe ich dann schon auch. Aber was soll ich denn machen? Gott sei Dank regt es mich auf.
Jetzt kommen wir zu Ihrem zweiten Musikwunsch, der auch nochmal in die Zeit von früher verweist.
Die Drogen, die heute gibt's Esoterik, da ist es nichts Besonderes, aber damals Voodoo, das war noch was ganz Tolles und da gab's einen jungen Mann, der, glaube ich, auch heute noch Musik macht, Dr. John, den kennt kaum einer, die Musikjournalisten kennen ihn und das Stück heißt, glaube ich, Voodoo Man. Hören wir's uns einfach an.
But I know they must be crazy. Don't see their misfortune, else they're just lazy. Je suis a grand zombie, my yellow belt of Charizard. Ain't afraid of no tomcat, fill my brains with poison. Walk through the fire, fly through the smoke. See my enemy at the end of the road. Walk on pins and needles, see what they can do. Walk on gilded splinters with the cane of the Zulu. Coffin, drink poison in my chalice. Pride begins to fade, and y'all feel my malice. Put grief
on your doorstep. Soon you'll be in the gutter. Melt your heart like butter. I can make you stutter. Think about a call. Can make you kill it, call.
Christoph Wackernagel, es würde noch länger gehen, aber die Zeit drängt uns, damit wir noch weiter zum Gespräch kommen. Sie sagen, Sie bekommen Gänsehaut.
Ja, bekommen Sie Gänsehaut, da bin ich wieder, da kommt das LSD wieder hoch, das ich genommen habe, als wir das gehört haben. Da, also, ist es wirklich, da muss ich aufpassen, dass ich nicht abhebe, so ungefähr.
Sie haben gesagt, also der Ordnung halber sage ich das jetzt, Sie haben es mit Drogen eigentlich nur in puncto LSD gehabt, die anderen haben Sie gar nie interessiert.
Ja, ja, im Gegenteil, also da habe ich, die habe ich von Anfang an bekämpft, also diese Fixerei, Heroin, Kokain, Speed und was da alles gab, habe ich mich mit meinen besten Freunden verkracht und so. Das habe ich sehr schnell gemerkt. Nee, mir ging es um diese Visionen, um das Abheben. Das war ein Teil der neuen Welt und ein Teil, das, was immer mich so fasziniert, diese Träume, dieses schlummernde Potenzial in uns, da angestochen wird.
Sie finden ja, dass wir weit unter unseren Möglichkeiten leben.
Wir sind Tiere auf dem Weg zur Menschheit, die schon eine Idee haben, was die Menschheit sein könnte, aber sie noch lange, lange, lange nicht erreicht haben. Das ist mal auch von Ernst Bloch beeinflusst, der das Begriff des noch nicht, wir haben es noch nicht, wir haben schon die Ahnung und die Idee, aber wir haben es noch lange, lange nicht erreicht, das, was wirklich menschlich ist.
Wie kommt das?
Das, wenn ich wüsste, dann würde ich es Ihnen echt sagen. Und dann könnte ich uns allen sehr viel helfen.
Aber Sie träumen ja von einem anderen Leben.
Nur, ja. Wir alle träumen jede Nacht von einem anderen Leben und wir alle träumen jede Nacht davon, dass es ein anderes Leben real geben kann. Sie haben im Vorgespräch das Problem der Angst angesprochen, der Sicherheit, das sind Begriffe. Angst, weiß ich, kann ich nicht so viel anfangen, aber Sicherheit ist mein Hassbegriff inzwischen für mich geworden, auch durch die Gefängniszeit, ja. Was macht man sich alles kaputt, weil man sicher haben will? Und was hat man denn dann, wenn man sicher ist? Man hat alles, man hat sein Haus, man hat sein Fernsehapparat, man hat seinen Sessel, man sitzt da und es ist leer. Das ist die Realität.
Kommen wir nochmal auf den Punkt der Angst. Ich hatte Sie gefragt, dass Sie ja sehr vital reagiert haben, als Sie im Gefängnis waren, nämlich ziemlich viele, also 10 Jahre oder so. Und dass Sie dann schreiben konnten. Sie hatten sicher auch schwere Zeiten, aber jedenfalls, Sie haben ja was riskiert. Ja. Das kann man jetzt bewerten, wie man das will, aber Sie haben sich riskiert, Sie haben Ihr Leben riskiert. Ja. Sie saßen dafür im Gefängnis. Und da habe ich Sie gefragt, ob Sie denn gar nie Angst hatten.
Ich weiß nicht, das kann ja auch vielleicht eine psychische Störung sein, dass ich sie nicht hatte. Aber ich glaube, es hing einfach mit der Überzeugung zusammen, dass ich was Richtiges tue. Das klingt jetzt sehr anmaßend, ja. Und das ist die innere Überzeugung. Ich denke, und das ist das Problem, es ist wie ein Glaube, ja. Und eigentlich hatten wir gedacht, wir sind nicht, glaube ich, materialistisch, marxistisch, leninistisch, abgeleitet, logisch, historisch, notwendig, was wir machen, und in Wirklichkeit war es ein Glaube. Das war mit einer der größten Enttäuschungen meines Lebens, als ich das festgestellt habe. Aber das ist dann auch die Ausstrahlung, und deswegen hat man keine Angst, weil ich habe ja recht. Mir kann ja nichts passieren. Ich bin auf der richtigen Seite. Und wenn Sie so denken...
Aber kann man das so sicher wissen, ob man auf der richtigen Seite...
Nein, das kann man, das habe ich aber erst später gelernt. Entschuldigung, jetzt. Ich rede von damals, ich rede nicht von jetzt. Bitteschön, gut, dass Sie es ansprechen, ja? Nein, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was die richtige Seite ist. Deswegen habe ich ja so ein kompliziertes Buch mit 3 Spalten geschrieben, weil es keine richtige Seite gibt. Und wenn Sie behaupten, Sie wissen es, sage ich und tschüss zu Ihnen.
Dieses Buch mit den 3 Spalten haben Sie ja, wie ich schon sagte, in Ruhe geschrieben. Also eben, Sie wurden nicht gestört und so. Und da ist ja noch ein interessanter Punkt. Nicht, dass Sie jetzt fanden, es war eine super Zeit, als ich im Gefängnis war. Aber es gab auch etwas Gutes daran.
Ja, wie gesagt, aus der Not eine Tugend machen. Also unglaublich Zeit haben, nicht von diesen Alltagsgeschichten wie abspülen, sauber machen, einkaufen, kochen und so weiter abgelenkt zu sein. Und was ich wichtig finde, auch nicht vom Zeitgeist. Das ist auch einer meiner Hassobjekte. der einen ja ergreift, ohne dass man es kontrollieren kann, bis hin in die Sprache. Deswegen bin ich ja später, jetzt wird es ein bisschen Koketterie, nach Mali gegangen und habe mir ähnliche Bedingungen nur unter Betten und nicht im Knast geschaffen. Ja, wo ich auch weg bin, weit weg von Deutschland, weit weg von diesem aber hallo und sage ich jetzt mal ganz ungeschützt und so ein Zeug. Ja, sondern wieder zur Sprache, zur deutschen Sprache oder zu meiner eigenen Muttersprache wieder zurückkomme und genau ausdrücke und unterscheiden kann zwischen dem, was wichtig ist wirklich oder was wichtig zu sein scheint, weil es gerade Mode ist oder weil es gerade im Zeitgeist scheint wichtig zu sein. So habe ich mir praktisch in Mali die guten, die in Anführungszeichen guten Seiten des Knastes wieder geschaffen.
Also das heißt, Sie möchten eine Sprache, die sozusagen destilliert ist, also eben aus dem raus, weg.
Ja, die bleibt. Ich möchte, dass man mein Buch in 100 Jahren lesen kann und was über unsere Zeit erfährt.
Und Sie haben mir auch erzählt, Christoph Wackernagel, dass Sie, als Sie eben an dem Buch schrieben, und zwar in eingesperrter Situation, Volker Schlöndorff, der ja kein Unbekannter ist, Ihnen noch was Interessantes.
Ja, der war der Einzige, der wirklich nicht mich bemitleidet hat, gesagt, du Armer im Knast. Und als ich ihm schrieb, dass ich vor allem Karl Krautz sehr viel lese und die letzten Tage der Menschheit großer Spezialist bin, der drehte gerade in New York mit Dustin Hoffman, also dem ging es schon gut, ja.
Also war steil dabei.
Er war der Oscar, ich weiß nicht, ob er den Oscar schon hatte oder nicht, ja, und sagte, ich beneide dich. Und das hat mir richtig gut getan. Das war, ja, das hat mich gestärkt. Der hat verstanden, dass ich da das Richtige aus meiner Situation mache und hat mich da drin bestärkt, indem er sagt, er beneidet mich. Also toller kann man überhaupt nicht.
Wobei
kann man einem gar nicht helfen.
Kann auch ein bisschen frivol-kokett klingen.
Ja, aber war es nicht.
War es nicht, war gut.
Schlöndorff ist kein solcher. Der hat es so gemeint. Und also was ich auch finde, also mich braucht keiner zu bemitleiden. Ich wusste, was ich tat. Ja, und ich war im Gefängnis und auch wusste, ich werde verurteilt, weil ich etwas gemacht habe. Ich wollte diesen Staat abschaffen und dann hat der Staat das Recht, mich zu verurteilen. Das ist doch wohl klar. Ich habe kritisiert, wie er mich behandelt. Aber das ist doch selbstverständlich.
Das konnten Sie auch so sehen.
Das hat mir über die Zeit gerettet.
Und jetzt machen wir einen ganz harten Schnitt und Sie sagen Ihren dritten Musikwunsch.
Da kommen wir aber nochmal zurück in die 60er Jahre. Da kamen die Synthesizer auf. Und da gab es einen Herrn Moog und der hat die brandenburgischen Konzerte mit dem Synthesizer eingespielt. Und ich kann mich noch erinnern, hatte Johannes Schaaf hat mich mal besucht, der Regisseur von Tätowierungen. Und wir haben das zusammen gehört und er war hin und weg. Hören wir es uns einfach an, die brandenburgischen Konzerte auf dem Synthesizer.
Christoph Wackernagel, Sie lachen, das war ja jetzt wirklich ein bisschen schräg.
Ich liebe das, weil es so schräg ist und ich dachte, irgendwas Klassisches muss sein. Und dann fiel mir plötzlich Moog ein, dachte ich so, dann machen wir den. Weil ich liebe klassische Musik, aber ich habe Ihnen gleich gesagt, es ist eine Qual, diese Sendung vorbereiten zu müssen. Was meinen Sie, was ich gerne alles vorstellen würde?
Ja klar, also da sind Sie nicht der Einzige. Sie haben ja schon ziemlich zugeschlagen, was die Situation angeht, in der wir Menschen leben. Und da gibt es einen Punkt, wir hatten es vorhin von der Angst. Und es gibt noch etwas anderes, was nicht ganz unwichtig ist in diesem Zusammenhang, und das ist der Umgang mit Schwäche.
Ja, das ist für mich das Beispiel, das uns von den Tieren unterscheidet. Also auf dem Hühnerhof ein Huhn, das krank ist, wird vom Hahn totgehackt, weil es den Fortgang der Natur, das Darwin'sche Prinzip, stört. Und Menschen werden wir es dann sein, wenn es Darwin nicht mehr gilt. Und schwach zu sein und trotzdem geliebt zu werden, ist, glaube ich, das Schönste, was es überhaupt gibt. Und das habe ich oft genug erlebt, dass, ja, solange ich so bin, wollen mich alle. Aber wenn ich mal nicht mehr kann, dann kann ich sie zählen, die mich noch wollen.
Ja, das ist das eine. Und wir leben ja auch in einer Zeit, in der man zum Beispiel Mühe hat, wenn etwas nicht so perfekt ist, wie es sein könnte. Und wir haben ja auch immer mehr Methoden.
Kinder, von denen man im Ultraschall sehen kann, dass sie nicht ganz perfekt werden, werden abgetrieben. Gut, das kann man, man kann jetzt natürlich niemandem irgendwas vorschreiben, aber man kann auch daran erinnert werden, dass es mal eine Ideologie gab, die lebensunwertes Leben definiert hat. Und mit der wollen wir bitte nichts mehr zu tun haben. Und ich habe in Afrika die Erfahrung gemacht, auch schon in arabischen Ländern, dass also geistig Behinderte Teil, völlig normaler Teil der Gesellschaft sind, teilweise geradezu respektiert werden, weil sie irgendwie Verbindungen zu den Geistern haben. Also so einfach ist es nicht, dass ein behindertes Kind deswegen schon mal gleich nix ist.
Also andersrum mal gefragt, Sie misstrauen der Zivilisation, so wie wir sie hier haben.
Zivilisation würde ich jetzt nicht sagen, sondern der Form von Zivilisation, die wir Idioten uns ausgesucht haben, was wir draus machen.
Nämlich?
Immer mehr haben wollen. Ein Beispiel ist das Auto. Das habe ich sozusagen in meinem Buch als Beispiel für das, was man Kapitalismus nennt. Der Mensch wird in dieser Welt erniedrigt, zum Nichts gemacht. Also seiner Menschenwürde, da sind wir wieder, seiner Menschenwürde beraubt, weil er Funktion in diesem Ding sein muss. So, und dann wird ihm ein Ersatz geboten, das Auto. Jetzt ist er gottgleich. Er kann Geschwindigkeit, eine Sache, die man also menschlich nicht, es ist ein Mordinstrument, er kann eventuell sogar töten und er fühlt sich, jeder kleine Depp ist jetzt plötzlich der große Macker, weil er ein Auto hat. So, für dieses Auto wiederum, wenn man das im Gesamten sieht, was da alles noch da, müssen Kriege geführt werden, müssen Ölkriege geführt werden. Also da kommt das Irrationale und das Rationale völlig zusammen. Der Mensch wird zum Nichts gemacht, als Ersatz wird das Auto gegeben und dafür wird die Welt kaputt gemacht. Es ist ja jetzt schon so, dass alles kaputt geht und jeden Tag ein neues Auto. Wenn ich von Afrika allein zurückkomme, hier, alles ist voll mit Autos. Ich habe Träume schon gehabt, wo das verschmolzen war, wo die Menschen selber, als praktisch nur noch der Kopf menschlich war, der Rest schon verschmolzen war mit dem Auto.
Oh mein Gott.
Ja, das ist ein Horror, aber das ist die Welt. Das ist ein Bild dieser Welt.
Das ist ein Bild dieser Welt, wenn Sie hier sind. Es ist auch der Überfluss, wenn Sie in die Läden gehen.
Ja.
Und ich weiß nicht, was alle sehen. Es ist das Wasser.
Ja, Wasser ist eigentlich immer schon mein Thema gewesen, weil Wasser, das habe ich übrigens auch im Knast gelernt, Hungerstreiks gemacht, man kann 40 Tage hungern, das ist ein Witz, ja. Aber man kann keine 3 Tage leben ohne Wasser. Und 60% der Menschheit haben kein Trinkwasser. Und ich erlebe es jeden Morgen, selbst in unserem Viertel, wo morgens die Frauen um 6 anfangen loszulaufen, zu den Wasserstellen und zurückkommen mit 20 Liter auf dem Kopf und ihren Rücken kaputt machen und ihre Hüften kaputt machen. Und wir können uns das überhaupt nicht vorstellen, wenn ich hierher komme, Leitungswasser ist der Hammer, das kann man trinken, das ist ja Wahnsinn, ja. Und das wissen wir alle gar nicht. Und es wäre ein Klacks, die ganze Menschheit mit, es ist barbarisch, dass diese Menschheit, die Zivilisation, die zum Mond, die zur Venus fliegen kann, nicht in der Lage ist, den Menschen Trinkwasser zu besorgen. Oder die ganzen Kinder, die sterben nicht an Hunger, die sterben an Krankheiten, die sie durch verseuchtes Wasser haben. Ich habe selber miterlebt, wie ich kenne so und so viele Kinder, die ich kannte, die tot sind, ruckzuck, weil sie keine Medikamente haben und weil sie einfach schlechtes Wasser getrunken haben. Wenn die Menschheit weiterkommt, wird unsere Zeit später so gesehen werden, wie wir heute die Hexenverbrennung sehen. Wir können uns nicht vorstellen, dass man Hexen verbrannt hat, bloß weil sie Frauen geholfen haben, zu verhüten oder was. Das klingt, boah, ist ja barbarisch. So werden wir gesehen werden, weil wir zum Mond fliegen und die Menschen verrecken lassen ohne Wasser. Das sage ich Ihnen.
Nach dieser Philippika, Ihr nächster Musikwunsch.
Oh Gott, das passt. Ja, das ist Avo Pärt, Cantus für Benjamin Britten. Ich sag vielleicht gar nichts, ich sage, es ist die traurigste Musik der Welt.
Thank you.
Christoph Wackernagel, die Musik, da wollen wir jetzt gar nicht zu sagen, da musste man ja nur zuhören, also nur. Ich möchte vielleicht noch was sagen oder an Sie jetzt die Frage stellen. Oft in der Sendung Musik für einen Gast, da gibt es Menschen, die sich auch Gedanken machen wie Sie und die das alles so sehr gemessen formulieren, auch im Ton. Sie sind da ein völlig anderer. Sie gehen da richtig voll ran. Und ich möchte es ganz kurz thematisieren, damit man ihnen gut zuhört und sie nicht missversteht.
Ja, ich finde es selber, also ich würde selber gerne nicht so heftig machen, weil ich manchmal denke, wenn jemand rumbrüllt, glaube ich ihm nicht oder so. Oder bei anderen ist es so, ja. Wer sich so echauffiert und wer rumschreit und macht, der ist sich seiner Sache nicht sicher genug oder so. Aber deswegen bin ich selber gar nicht so zufrieden damit. Aber es ist halt so, liegt in der Natur, oder? Und deswegen höre ich dann so eine Musik und dann ist es erstmal nicht so.
Jetzt noch ein wenig zu Ihrer Mali-Zeit, im Moment ja sehr getrübt, weil Sie nicht da sein können. Ich nehme an, Sie machen sich auch Sorgen.
Ja, es ist vor allem völlig unklar, was da los ist. Ich habe da auch eine Frau, ich habe da sehr gute Freunde, einen Musiker, mit dem ich auch zusammen lebe, wo wir dann auch gleich das letzte Stück hören werden, der auch sehr selber ein sehr, sehr kritisch gegenüber dem Islam oder dem radikalen Islam ist. Und ich weiß überhaupt nicht, wie es weitergeht. Ich habe nur mitgekriegt, ein Land, das wirklich lebendigste, lebensfreudigste Demokratie war. 20 Jahre hatten sie schon geschafft. Ja, natürlich Korruption. Ich will's nicht hören. Was gibt's für Korruption hier? Ja, aber es war eine Demokratie und es wurde in der ganzen Welt als eine der wenigen, glaube 4 Demokratien überhaupt in Afrika gesehen. Und die wird in 2 Wochen weggeschossen. Und da gibt's zwar jetzt so einen Übergangspräsidenten und so, aber die Putschisten sind immer, die laufen immer noch rum und es ist unklar, wie es weitergeht und ja, Al-Qaida im Norden, dann so und auch die Rezeption, es interessiert keinen Menschen hier. Sie erfahren kaum was in den Medien. Und dann, wenn dann so diese romantische Tuareg-Vorstellung, ja, die Indianer der Wüste und so, die wollen halt ihr Land, kein Mensch mehr, Kitsch, es ist Touristenkitsch. Ja.
Jetzt muss ich aber korrekterweise sagen, dass sogar im Schweizer Rundfunk es durchaus auch andere Sendungen gerade über Mali gibt. Das muss ich jetzt doch einführen.
Nein, ich meinte jetzt die aktuelle Berichterstattung.
Ah, die aktuelle
Berichterstattung. Die ist von Herrn Grass und natürlich Syrien und so weiter bestimmt. Und das finden Sie nicht. Was ist da los gerade?
Man muss sagen, eben, Sie leben schon seit 6 Jahren.
9 Jahre, ich bin 2003 hingegangen.
Ja, und Sie haben, um jetzt auf eine andere Ebene zu kommen, Sie haben das dunkle Brot dort eingeführt, oder besser gesagt das Schwarzbrot.
Ich habe gesehen, wie die Kinder mit Proteinmangelbäuchen da rumlaufen und dauernd dieses Baguette, dieses also ernährungstechnisch überhaupt nichts bringende Brot essen und komme ausgerechnet aus Deutschland, also wurde die Weltmeister des Vollkornbrots, habe dann ein Projekt gemacht, wurde auch eingeführt, hat auch erstmal geklappt, habe vor allem gesehen, die Kinder haben das gefressen, wie die Kinder sind unbestechlich. Die wollen was essen, was drin bleibt. Und das hat aber alles erstmal nicht geklappt, weil ich eigentlich den gleichen Fehler gemacht habe, den ich auch anderen vorgeworfen habe, nämlich ich komme da an und sag den Leuten, was sie machen sollen. Das geht nicht. Dazu haben wir nicht das Recht, das sage ich jetzt mal kategorisch in aller Kürze, zur gesamten sogenannten Entwicklungshilfe oder sämtlichen angeblich Nichtregierung oder regierungsunabhängigen Organisationen, die da kommen und sich nur einmischen, alles durcheinander bringen, die Leute korrumpieren. Den gleichen Fehler habe ich auch gemacht, aber nur einmal.
Mit dem Brot.
Mit dem Brot. Und dann habe ich auch die richtige Weite erwischt, nämlich einen Bäcker, der das machen wollte, so geht's doch. Also wissen Sie, ich sage einfach so, um es nicht nur negativ zu sagen, wenn irgendjemand was machen will, soll er dorthin gehen und die Leute fragen, was sie brauchen und wo sie der Schuh drückt. Und soll nicht dorthin gehen und den Leuten sagen, was sie machen wollen. Und dieser Bäcker bat mich um das Rezept, habe ich vermittelt, gemacht und getan. Jetzt gibt's dieses Brot in Bamako. Und ich bin wieder gescheitert, denn es ist ein Luxusbäcker, es kostet 2000 Francs, 3 €, das können sich nur die Reichen leisten. Es gibt ein riesiges Viertel, also über den Reichtum in Mali können wir jetzt leider nicht mehr so lange sprechen. Ja. Und dort boomt das wie nichts, aber das, was ich wollte, nämlich, dass die Kinder, die keine richtige Nahrung haben, dass die dieses Brot zu den gleichen Preisen kriegen wie das scheiß Baguette, ist wieder nicht. Also ich habe es geschafft und bin trotzdem gescheitert.
Es gab übrigens auch einen Film darüber.
Ja, der Weiße mit dem Schwarzbrot hat mein Neffe gemacht, ursprünglich eigentlich nur einen Studentenfilm, aber dann hat er ihn noch verkauft, den gibt es als CD und da haben wir auch eine Tour gemacht durch Deutschland, wo eben der Madu Koulibaly auch die Musik macht und so. Ja, da wird das alles ein bisschen beschrieben.
Den hören wir auch tatsächlich gleich. jetzt noch so, Sie waren ja, als Sie jung waren, fand man Sie seien der deutsche James Dean.
Ja.
Das war doch was.
Ja.
Und jetzt, heute sind Sie in der Situation, also eben, Sie sind Schauspieler, Sie sind Schriftsteller, in der Situation, dass Sie hier irgendwie überleben müssen.
Ja, mir ist mein Lebensplan eben weggeschossen worden. Ich wollte eigentlich dort leben, hier arbeiten. Jetzt ist es umgekehrt. Ich fange jetzt mit 60 mal wieder ganz von vorne an. Suche Arbeit, schreibe alle, mobilisiere alle Caster, Produzenten und Leute, sagt, hör mal, gebt mir Jobs jetzt und so, muss mir eine Wohnung suchen, muss gucken, was mit meiner Frau wohl ist und so, wie das weitergeht und ja, fang praktisch ganz von vorne an wieder.
Wollen wir die Sendung mit etwas beschließen, mit einem Menschen, von dem Sie mir nur ganz kurz im Vorgespräch erzählt, nämlich Ihrer großen Schwester.
Ja, meine Schwester ist die große Rettung meines Lebens, immer schon, nachdem mein Vater tot war und neue Familienverhältnisse. Meine Schwester war immer da und die hat mich auch jetzt noch kurz, als die Situation schon kritisch war, noch mit ihrer Tochter, meiner Nichte, die eine ganz bekannte Schauspielerin ist,
Katharina Wackernagel,
besucht. Und wir waren noch mal schön eine Woche zusammen, bevor dann alles zusammenbrach.
Aber eben die große Schwester als Chiffre braucht man doch, oder? So
ja,
eine Art
Gott sei Dank. Ja, ja, die braucht man. Die gehört auch zu dem Glück, das ich immer in meinem Leben hatte.
Jetzt Ihr letzter Musikwunsch.
Ja, der letzte Musikwunsch ist wieder etwas Fröhliches. Und zwar habe ich eben in Mali mit einem befreundeten Musiker, den ich sehr verehre, auch nicht ganz so wie Nahawa, aber er ist schon auch eben, er macht diese unabhängige Musik, nur weil er Musik machen will, weil er etwas sagen will. Madu Koulibaly, er spielt die Kora, das klassische Instrument. Und er hat ein Stück geschrieben, das heißt, je ne sais pas, qu'est-ce que je dois faire avec ma vie. Ich weiß nicht, was ich mit meinem Leben machen soll. Ich muss essen, ich muss arbeiten, ich muss spielen, was soll ich mit meinem Leben machen? Und das haben wir immer am Samstag immer auf der Straße gespielt. Und dann kamen die Kinder und die Kinder sind da eingestiegen und spielen mit, singen mit. Und das finde ich einen ganz schönen Abschluss.
Je ne sais pas quoi, je veux faire de ma vie. Je ne sais pas quoi, je veux faire de ma vie.
Parce que... Si je me pensais,
si je me pensais,
je dois travailler.
Madou Coulibaly, der maltesische Sänger, malische Sänger und Kinder der Straße mit Je ne sais pas ce que je dois faire de ma vie. Damit hat sich der Schauspieler und Schriftsteller Christoph Wackernagel verabschiedet. Er ist zu Gast gewesen bei Angelika Schett. Diese Ausgabe von Musik für einen Gast wiederholen wir kommenden Samstag um 11 Uhr hier auf DRS 2.